Gottes Wort, das für die Predigt heute vorgeschlagen ist, steht im Johannesevangelium, Kapitel 3. Jesus sprach zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Und dieser Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern Gottesdienst und da geht es um Gott und uns. In der Bibel ebenso. Und eigentlich in unserem gesamten Leben und Alltag. Nur sehen wir das oft nicht, denn der Abstand zwischen uns und Gott ist groß. So groß, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt: Gericht oder Rettung. Wir brauchen Rettung aus unserer Gottesferne. Sonst bleibt nur Gottes Gericht. Das klingt extrem, aber Gott sieht es so. Die Bibel sieht es so. Und zwar übereinstimmend im Alten wie im Neuen Testament. Und Gottesdienst feiern hat im Grunde genommen einen einzigen Sinn, uns in Übereinstimmung mit Gott zu bringen und diese Übereinstimmung pflegen und vergrößern oder vergrößern lassen. Darin liegt unser Heil, darin liegt alles für Zeit und Ewigkeit. Wir haben diese merkwürdige Geschichte aus 4. Mose 21 gehört. Gott hatte Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er war ihnen auf dem Berg Sinai begegnet. Dort kam es zum Bundesschluss, das heißt, Gott hat sein Volk sozusagen geheiratet, sag ich mal, und Israel hat Ja gesagt. Und Nein gelebt. Gott wollte sie in sein verheißenes Land führen, aber sie haben immer wieder gestreikt, waren undankbar, haben gemeckert, sich aufgelehnt und Gott nicht geglaubt. So viel Gift in ihren Herzen, was da rauskam in der Wüste. Und dann kamen die Giftschlangen. Die bissen zu. Tödlich. Das fiel auf. Das konnte kein Zufall sein. Und das Volk erkannte, da steckt Gott dahinter. Das ist Gottes Gericht. Sie bekannten ihre Sünde und Mose betete für sie. Doch Gott nahm die Schlangen nicht weg. Nicht eine einzige von ihnen. Er schuf nur einen Ausweg, einen einzigen. Mose, mach eine Schlange aus Bronze, befestige sie oben auf einem langen Pfahl, dann geh auf den nächsten Hügel, den man von überall her sehen kann, dort richte den Pfahl auf. Eine Schlange auf der Stange ist besiegt und die ist tot. Und wer auf sie schaut, statt seine Wunden leckt, dem kann der Biss nichts mehr anhaben. Es tut noch weh, aber er stirbt nicht daran. Denn er sieht auf Gott und das, was Gott angeordnet hat. Er vertraut auf Gott und auf das, was bei ihm zählt. Die Schlangen und die Todesgefahr blieben. Aber es gab einen Ausweg durch den Glauben. Rettung statt Gericht. Warum diese merkwürdige Geschichte? Damit alle sich schon einmal vormerken, was Gott schon damals vorgeplant hatte. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist jetzt Gottes Ausweg aus Gericht und Verderben für alle Menschen aller Zeiten, auch für uns. Das ist Gottes Rettungsweg. Und der wird im nächsten Vers weiter erläutert. Johannes 3,16 ist bekannt. Wir haben ihn hier an der Wand stehen in unserer Kirche. Mit diesem Vers lässt sich sogar das gesamte Neue Testament zusammenfassen. Ihn äußerlich zitieren können bedeutet allerdings noch nicht automatisch, ihn auch innerlich verstanden zu haben. Dazu braucht es den Zusammenhang und ein genaues Hinschauen. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16 beginnt mit einem Denn. Und Denn ist immer eine Verknüpfung mit dem Vorhergehenden. Das wird bestätigt oder vertieft, erklärt, erweitert oder begründet. Denn. Das nächste Wort, also, bei Luther. Andere übersetzen so sehr. Im Urtext steht einfach ein so. Und das ist das erste Wort und das heißt, es ist besonders betont. Und so meint auf diese Weise, auf diese Weise. Denn, ja in der Tat, in genau derselben Weise, wie Gott bei Mose und Israel tätig wurde, genau in derselben Weise ist er nun für die ganze Menschheit, die Welt, tätig geworden, indem er die Welt geliebt hat. Mit Welt ist nicht einfach nur unser Planet gemeint, sondern die Menschheit, und zwar die von Gott abgefallene, die sündige Menschheit. Das meint dieser Begriff Welt im Johannesevangelium und in der Bibel überhaupt oft. Und das heißt, für diese Welt, für die sündige, von Gott abgefallene Menschheit gilt dasselbe wie für Israel damals. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt noch ihm gedankt. Aber diese verpeilte Menschheit hat Gott geliebt, wie er das rebellische Israel geliebt hat. Denn er wollte sie nicht richten, sondern retten. Israel und auch uns. Und dieses Gott hat die Welt geliebt, dieses hat geliebt, hat es wieder doppelt in sich, sowohl das Verb als auch die Zeitform. Das griechische Wort für lieben, was hier steht, agrapao, hat erst einmal nichts mit Gefühl oder Sympathie oder Anziehung zu tun. Es ist also keine Erwiderung, dass wir so toll wären oder schön aussehen würden oder so artig und fromm sind, überhaupt nicht. Sondern diese Art von Liebe ist eine Entscheidung, sich um jemanden zu kümmern und ihm in seiner Not zu helfen. Es ist die Liebe der Tat. Gott hat entschieden, sich um unsere Not zu kümmern. Gott liebte die Welt, steht jetzt in einer Zeitform, die deutlich macht, dabei handelte es sich um einen einmaligen Akt zu einer bestimmten Zeit. Es geht also nicht um ein allgemeines Gott liebt diese Welt. Dieses Gott liebt diese Welt sagt die Bibel an keiner einzigen Stelle. Wir sagen das, aber nicht die Bibel. Sondern es geht hier um eine einmalige Liebestat. Und die geschah in genau derselben Weise wie damals bei Mose und den Schlangen. Gott schuf einen Ausweg aus dem tödlichen Problem, ohne das Problem selber wegzunehmen. Ganz genauso schuf Gott in Jesus einen Ausweg aus dem ewigen Verderben, ewigen Verlorengehen, das uns Menschen normalerweise blüht und der Tod bleibt. Das drohende Verderben bleibt, aber Gott schuf einen Ausweg in Jesus. Und wie sieht er aus? Gott gab seinen eingeborenen Sohn. Gab steht wieder in einer Zeitform, die einen einmaligen Akt in der Vergangenheit bezeichnet. Es geht da um die Kreuzigung von Jesus offensichtlich. Dort gab Gott seinen Sohn Jesus. Und zwar seinen Eingeborenen, sagt Luther, das klingt für unsere Ohren jetzt merkwürdig. Einzig geboren müsste man genau übersetzen. Oder einzig gezeugten Sohn. Und das meint, das ist der einzige leibliche Sohn Gottes sozusagen, der einzige, der komplett und uneingeschränkt Anteil am Wesen Gottes seines Vaters hat. Seinen einzigen und einzigartigen Sohn gab Gott für uns. Was hat das für Folgen? Es hat Folgen für alle, die glauben. Man kann auch übersetzen für jeden, der glaubt. Also ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Für jeden, der auf Dauer kontinuierlich glaubt, sagt die Zeitform im Urtext. Und zwar nicht nur glaubt, dass es Jesus gab oder dass Jesus für ihn gestorben ist, sondern hier steht, jeder, der an Jesus glaubt. An. Das heißt, ihm vertraut, sich auf ihn verlässt. Und ihm gehorcht, das ist eingeschlossen. Von sich und seinen Problemen wegsehen, auf Jesus schauen und ihm vertrauen. So wie die Israeliten von sich weg auf die besiegte Schlange sahen und Gottes Maßnahmen vertrauten. Genauso. Und dadurch entgingen sie den tödlichen Folgen des Schlangenbisses und wir entgehen ebenso dem tödlichen Verderben, ewigen Verderben. Alle, die an Jesus kontinuierlich glauben, gehen nicht verloren, lesen wir. Und verloren gehen meint nicht einfach nur sterben und dann nicht mehr da sein, das wäre ja harmlos, also davor muss man nicht Angst haben, sondern es bedeutet, ewig als ein verdorben, als ein Wrack, als eine Ruine leben. Für immer und ohne Ende unbrauchbar, ruiniert und zugrunde gerichtet sein. Das bedeutet dieses Wort Verderben.
für ewig und immer, ohne Ende, unbrauchbar, ruiniert und zugrunde gerichtet sein. Das ist der schlimmste Zustand, den es geben kann. Und der Ausweg über Jesus führt in den besten Zustand, den es gibt und geben kann. Die Bibel spricht von ewigem Leben. Das bedeutet ein unvergängliches Leben in göttlicher, himmlischer Qualität. Ein Leben, das voll und ganz brauchbar ist und seinen Zweck erfüllt. Ein absolut erfülltes Leben mit Gott, bei ihm und durch ihn. Und zwar nicht erst irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern das steht im Präsens. Jeder an Jesus Glaubende hat jetzt ewiges Leben, jetzt schon und für immer. Vielleicht merken wir, diese Geschichte von der Schlange auf der Stange im Alten Testament hat es in sich. In ihr deutet sich damals schon an, was nun heute allen gelten kann und soll. Ich umschreibe so nochmal Johannes 3,16. Denn in der Tat ist Gott der Vater in genau derselben Weise noch einmal in einem einmaligen Akt der Liebe tätig geworden. Diesmal für die gesamte Menschheit, die in ihr Verderben läuft, die Welt. Gott gab seinen einzigen leiblichen Sohn, der ihn vollkommen widerspiegelt, ans Kreuz, sodass alle, die ihm auf Dauer vertrauen und ihm gehorchen, nicht ins Verderben gehen, sondern ewiges Leben haben in göttlicher Qualität, jetzt schon und nach dem körperlichen Tod erst recht. Die Schlange auf der Stange, der Tod und unsere Not. Die Schlangen haben damals noch weiter zugebissen. Das war schmerzhaft. Aber nicht mehr tödlich für den, der im Glauben auf Gottes Ausweg sah. Der Tod schlägt auch heute noch weiter zu. Und es ist schmerzhaft, diese Welt verlassen zu müssen. Und das wird uns einmal uns alle betreffen. Und es ist sehr schmerzhaft, Menschen durch den Tod zu verlieren. Und diesen Schmerz kennen die meisten von uns. Bei manchen ist er ganz frisch. Aber wer an Jesus glaubt, den führt das nicht mehr in den Abgrund. Menschen, die Gottes Rettungsweg angenommen haben und Jesus vertrauen, könnten sogar mit Paulus sagen, für mich ist das Leben Christus und Sterben der größte Lebensgewinn. Ja, ich habe den Herzensmund, ich habe regelrecht Lust, mich hier loszumachen und mich aufzumachen und mit Christus für immer zusammen zu sein. Das ist bei weitem das Allerbeste. Steht in Philipper 1. Und das sagen diese Gläubigen nicht, weil sie vom Leben her die Schnauze voll hätten, sondern weil ihr Herz schon heute und hier mit Gottes Heil so erfüllt ist. Rettung statt Gericht. Die Diskrepanz, die Unstimmigkeit zwischen uns Menschen und Gott ist so groß, dass es nur diese beiden Möglichkeiten gibt. Gericht oder Rettung. Und wir müssen nichts tun, gar nichts tun, um ins Gericht und ins Verderben zu kommen. Aber Gott hat alles getan, um einen rettenden Ausweg zu schaffen. Sein Herzensanliegen ist Rettung statt Gericht. Und das sagen auch die nächsten Verse in Johannes 3. Ich wiederhole sie nochmal. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Gott will Rettung statt Gericht. Dafür tat er alles, wirklich alles. Das darfst du ganz fest wissen und darauf vertrauen. Komme so in Übereinstimmung mit Gott. Vertraue dich Jesus an. Mach das fest und halte das fest. Halte das fest. Und wenn du unsicher bist, wie das geht, dann lass dir von jemandem helfen, der das kennt. Gott will Rettung statt Gericht. Sieh das für dich selber und ergreife es. Und dann sieh es bitte auch für die anderen. Sieh es bitte auch für die anderen, gerade für solche, denen man das Verlorensein oder Verlorengehen vielleicht schon ansieht. Gott will auch für sie Rettung statt Gericht. Betrachte sie wie dich selbst, bitte mit Gottes Augen. Betrachte alles in Gottes Licht. Lebe selbst in Gottes Licht. Du musst ihm doch nichts verheimlichen, er kennt es eh schon. Aber was ans Licht kommt, das verliert seine dunkle Macht. Das wird besiegt, das wird selber hell. Manche wollen das leider nicht, lesen wir. Und erfahren so auch, wie nebenbei, jeder Mensch wird gerichtet nach dem Licht, das er zurückgewiesen hat. Darf ich das nochmal sagen? Jeder Mensch wird gerichtet nach dem Licht, das er zurückgewiesen hat. Das ist tatsächlich das entscheidende Kriterium im Endgericht. Das Licht, das jemand zurückgewiesen hat. Manchem ist Gott vielleicht noch nie wirklich aufgeleuchtet. Das weißt du nicht. Das kannst du gar nicht beurteilen. Und deshalb richte und verurteile bitte auch andere nicht, die auf abschüssigem Weg irgendwo sind. Mit jemandem, dem Gott nie aufgeleuchtet ist, der nie Licht von Gott hatte, wird Gott anders umgehen als mit denen, die von Gott Licht bekommen und das zurückgewiesen haben. Wer die Finsternis mehr geliebt hat als das Licht, der wird diese Finsternis bekommen. Der wird in sie hineingestoßen werden. Aber bitte halte für dich und alle anderen fest, was wir hier schriftlich haben in Gottes Wort. Gott will Rettung statt Gericht. Dafür gab er alles seinen Sohn, für dich und für alle. Verlass dich drauf. Geh und bleibe auf dem Rettungsweg und nehme andere möglichst mit. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Schon immer hast du Sündern den Weg gewiesen. Du willst nicht Gericht, sondern Rettung. Lass uns erkennen, wer wir ohne dich und dein Eingreifen sind und was da unsere Perspektive ist. Und lass uns erkennen, wer wir durch dich und dein Eingreifen sind und was für eine Perspektive wir so haben. Dein Wort schenkt neues Leben. So erneuere du auch uns von Grund auf und immer wieder, nicht nur an der Oberfläche, sondern im Herzen. Dein Licht erleuchte uns. Deine Wahrheit befreie uns. Der durch dich gewirkte Glaube schenke uns ewiges Leben.
Wir bitten dich für deine Kirche, lass sie erkennen, wie sehr sie dein Erbarmen braucht. Erneuere sie, damit sie zu deiner Ehre lebt. Bevollmächtige sie, damit sie deine Barmherzigkeit glaubhaft bezeugt. Wir bitten dich für unser Land, dass es sich nicht durch Hochmut und Gottlosigkeit und Verblendung zugrunde richtet, sondern noch einmal besinnt auf das, was trägt. Schenke du ein neues Suchen und Hören deines Wortes. Und wir bitten dich für dein Volk Israel, dem deine erste Liebe gilt und das du retten wolltest, willst und wirst. Hilf ihnen, dich, Gott, und sich selbst in deinem Licht zu erkennen. Zeige ihnen deinen Willen und das, was dem wahren Frieden dient. Lass sie die Erfüllung deiner Verheißungen erleben, zum Segen für die ganze Welt. So gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Amen.